Jesus, du bist heilig und dir gehört alle Ehre. Und wir wollen mit unserem Leben dich verherrlichen, dich groß machen. Wir wollen dir Raum geben, dass dein Reich kommen kann, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und danke, dass du, Geist Gottes, heute Morgen zu uns sprichst, zu jedem persönlich. Du hast deine Sehnsucht, uns zu begegnen. Du bist so heilig und trotzdem so nahbar. Du bist so mächtig und trotzdem bist du unser Vater, bist du unser Freund, bist du heute Morgen hier. Amen. Die Ernte ist reif, die Ernte ist groß. Diese Worte hat mir Jesus Anfang dieses Jahres aufs Herz gegeben. Diese Worte sind nicht neu, denn diese Worte hat Jesus selbst gesagt. Die Ernte ist reif, die Ernte ist groß. Und vor 2 Wochen, als wir hier Gottesdienst hatten, kam zweimal dieses Bild, dass Menschen in diesem Tal so wie Mähdrescher sind. Mähdrescher, die in einer Scheune stehen, aber die Tore verschlossen. Mähdrescher, die eigentlich bereit wären, reif wären, auf die Felder hinauszufahren und die Ernte einzubringen. Und damals habe ich gewusst, hat es mich angesprochen und wusste, hey, in 2 Wochen möchte ich gerne auch als Gehorsam über dieses Thema sprechen. Die Ernte ist reif, die Ernte ist groß. In Matthäus 9, 35 sagt Jesus diese Worte, Matthäus 9, 35 bis 37, ihr dürft gerne eure Bibel nach vorne nehmen und mitlesen. Und dort steht, bittet um Arbeiter in die Ernte. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehnte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Und als er die Menschenmenge sah, jammerten sie ihn. In anderen Übersetzungen steht, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren erschöpft und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Also Jesus sagte den Jüngern, bittet für Erntearbeiter. Und ich denke mal, sie haben dann gebetet und haben das praktisch umgesetzt. Und dann spannend ist, im nächsten Abschnitt, Matthäus Kapitel 10, geht es darum, die Aussendung der 12 Jünger. Also er sandte sie danach aus, als Erntearbeiter. Also versteht ihr, ich finde das spannend oder lustig. Jesus sagt, bittet für Erntearbeiter und danach sandte er sie aus. Also die Jünger waren die Antwort auf das Gebet. Und so oft sind wir wahrscheinlich auch die Antwort auf das Gebet. Und ich möchte dir zusprechen, hey, wir sind alle berufen, Erntearbeiter zu sein. Natürlich sollen wir beten, aber wir sollen auch Erntearbeiter sein. Ich möchte mit euch heute Morgen ein ganz einfaches Konzept teilen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, ein Erntearbeiter zu sein. Und dazu möchte ich eintauchen in die Textstelle Matthäus 11, 28. Eine bekannte Einladung, die Jesus macht. Dort steht nämlich, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Wow, was für eine Einladung an dich. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Luther hat es übersetzt, ich will euch erquicken, ich will euch erfrischen. Diese Einladung macht Jesus dir heute Morgen. Diese Einladung macht Jesus dir am Livestream, wenn du heute zuschaust. Diese Einladung macht dir Jesus heute, auch wenn du ihn vielleicht noch nicht kennst. Komm zu mir her, ich will dir Ruhe geben. Wer kennt es, mühselig und beladen zu sein? Kurz die Hände hoch. Also ich schieße nicht, keine Angst. Mühselig und beladen. Vom Alltag, von Sorgen, von der Arbeit, von der Schule, von den Kindern, von den Herausforderungen und Schwierigkeiten im Alltag. Aber vielleicht sogar vom Glaubensleben. Du sollst das und das und das. Und letzte Woche hat Lukas gepredigt, ihr sollt Täter des Wortes sein, also ihr sollt tun, macht mal etwas. Etienne hat die Woche vorher gesagt, also vor zwei Wochen gesagt, ihr sollt Lernende sein, dies und das und hier. Müde und beladen von Sorgen, vielleicht von Sorgen der Zukunft. Aber darauf kommt diese Einladung von Jesus. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und diese Einladung gilt immer. Es ist wie wenn du eingeladen wirst zum Nachtessen. Heute Abend treffen wir uns als Familie zum Grillieren. Meine Eltern haben gesagt, müsst nichts mitbringen, wir bereiten alles vor, ihr könnt einfach kommen. Aber ich habe auch meinen Part. Wenn ich einfach nach der Predigt hier bleibe, werde ich heute Abend nichts zu essen haben. Also wir haben auch unseren Part. Du musst auch aktiv werden, um auf diese Einladung zu reagieren. Und du darfst diese Einladung freiwillig annehmen. Und ich habe gesagt, ein einfaches Konzept von Jesus Nachfolge. Und ein Teil der Jesus Nachfolge ist ganz simpel. Nach bei Jesus sein. Auf Berndeutsch funktioniert es besser. Sonst müsste es nahe heißen. Nahe folgen, das wäre auch gut. Aber nach sein bei Jesus. Nach aus ihm Herz sein. Diese Einladung annehmen. Ihm nahe sein. Das ist der eine Part. Und Jesus lädt dich ein, ihm nach zu sein. Und Jesus selbst hat uns das vorgelebt, was es bedeutet, Gott nach zu sein. Er war ganz Mensch, aber auch ganz Gott. Und als Mensch zog er sich immer wieder zurück, um die Nähe des Vaters zu suchen. Wisst ihr, dass in den Evangelien rund 30 Bibelstellen beschrieben stehen, wo Jesus sich zurückzog, um die Nähe des Vaters zu suchen, um mit ihm zu kommunizieren, um den Blick in den Himmel zu richten und zu fragen, Vater, was hast du bereit für mich? Dies war auch der Ort, wo er Kraft empfing, Weisheit empfing, Führung empfing, Ruhe empfing. Und einfach in dieser Nähe, nahe bei seinem Vater im Himmel war. Und das ist die Einladung, dass du immer wieder nahe an seinem Herz sein darfst. Nach, ihm nachsehen, auf Berndeutsch. Dies hat verschiedene Aspekte, die Beziehung zu Jesus zu leben. Indem du die Bibel liest, indem du mit ihm betest, im Austausch bist, dich von ihm inspirieren lässt, Kraft schenken lässt von ihm, ihm alle Sorgen teilst, mit ihm im Gespräch bist, diese Beziehung nahe an seinem Vaterherz lebst. Aber das bedeutet auch, dass du andauernd connected bist mit diesem Jesus. Er ist immer mit dir. Ihn immer wieder fragst, hey, was bist du am Wirken? Was soll ich tun heute? Oder was soll ich vielleicht nicht tun heute? Nahe an seinem Herz sein. Aber auch Gemeinschaft mit anderen Christen. Deshalb ist es so gut, dass du heute hier an diesem Gottesdienst bist. Das ist auch ein Ausdruck, dass du ihm nachfolgen willst, dass du nahe an seinem Herz sein willst, dass du ihm begegnen willst. So gut bist du heute da. Das ist so wichtig. Die erste Frage, die ich dir mitgeben möchte, ist, bist du nahe an Gottes Herz? Bist du nahe an seinem Herz? Verbringst du Zeit mit ihm? Nicht nur am Sonntagmorgen, sondern immer mal wieder in deinem Alltag. Der zweite Teil, Erntearbeiter zu sein, der zweite Teil von Jesus Nachfolge ist ihm folgen. Und auch der Bibeltext in Matthäus 11, Vers 29 sagt, da gibt es noch einen zweiten Teil. Es ist nicht nur das Nahsein, das Erquicken, die Ruhe geben. Oder oftmals sehe ich eine Generation oder oftmals verkaufen wir das vielleicht auch so und sagen, hey, Jesus, lade Jesus ein in dein Leben und dann wirst du so eine richtige Lebensoptimierung erfahren. Erquickung, einfach alles, was du dann erfährst, wird gut sein und wird genial sein. Und sagen nicht, dass es auch damit zu tun hat, ihm nachzufolgen. Also wenn du in einer Beziehung mit Jesus bist, ist nicht alles immer nur gut. Geht es nicht um deine Lebensoptimierung, sondern es geht darum, dass dein Leben zwar gut und schön wird, aber dass sein Reich gebaut wird durch dein Leben. Und das ist schön und gut. Und ja, hier steht das ganz klar, in diesem Bild kommt es zum Ausdruck, dass es nicht einfach so nur locker flockig ist. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Also, es bedeutet, etwas aufzunehmen. Eine Last, ein Joch. Natürlich habe ich euch ein Joch mitgebracht. Es ist ziemlich schwer. Das ist so ein Joch. Ein Ochsenjoch. Was ist ein Joch? Ein Joch war da, um gemeinsam zwei Zugtiere zu verbinden, damit sie zusammen arbeiten können, säen und ernten. Das Joch war also da, um zu arbeiten. Spannend finde ich, dass das Joch, dass die Ochsen dieses Joch nicht nur anhatten, wenn sie arbeiteten, sondern dass die zwei Tiere immer das Joch trugen. Auch wenn sie auf der Weide waren, am Grasen, auch wenn sie am Trinken waren, in der Freizeit, immer wurden die zwei Zugtiere zusammen verbunden mit dem Joch. Dies wurde gemacht, damit sie damit sie sehr gut harmonieren, nicht nur beim Arbeiten, sondern auch im Alltag. Damit jeder Schritt gemeinsam gemacht wird. Also das Joch wurde auch nicht beim Weiden und Grasen entfernt, sondern sie trugen es immer. Das Joch erlaubt nur gemeinsame Aktionen. Beide Tiere müssen im gleichen Schritt und Tritt vorangehen, sonst wird es irgendwie schwierig. Das Joch ist zwar irgendwie erdrückend, aber trotzdem erleichtert es eigentlich die Arbeit. Denn zwei Tiere zusammen können viel mehr ziehen als eines alleine. Also irgendwie ist es eben schon eine Erleichterung. Und so konnten wirklich schwere Lasten getragen werden durch dieses Ochsengespann. Interessant finde ich auch den Aspekt, dass das stärkere Tier vom Bauer Meister genannt wurde. Das stärkere Tier war der Meister. Das Joch im Kontext der Juden war vielleicht auch ist sicher auch noch spannend. Für die Juden war es ein Zeichen der Unterwerfung. Aber das Joch war auch etwas Erdrückendes, denn die Juden kannten das Joch des Gesetzes, das Joch der Gebote, sie sprachen vom Joch Gottes. Also Lasten waren auch den Juden bekannt. Sie hatten eine Reihe von Satzungen zu erledigen, von Bestimmungen zu folgen. Und das war für sie auch eine Last, immer zu hören, du sollst nicht und das sollst du nicht und dieses sollst du nicht. Dies zeigt sich auch, wenn wir weiterlesen, in Kapitel 12 zum Beispiel. Da haben die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus stark kritisiert. Denn er sagte ihnen, hey, also Jesus und seine Jünger waren unterwegs und sie haben da Ähren gegessen am Sabbat. Und die Jünger sagen, hey, ihr dürft das nicht tun am Sabbat. Ihr dürft nicht essen am Sabbat und Ähren ablesen. Jesus hat sich dann kurz gerechtfertigt und hat gesagt, ja, David hat das auch schon gemacht, als er die Schaubrote gegessen hat, die er eigentlich nicht essen dürfte. Oder auch später wird es deutlich, als Jesus auch im Kapitel Matthäus 12 wird deutlich, Jesus heilte am Sabbat und die Pharisäer kamen auch, das darfst du nicht machen. Und so kannten die Juden dieses Joch als eine Last. Jesus kritisierte die Pharisäer und Schriftgelehrten stark In Matthäus 23,4 steht, sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selbst wollen keinen Finger damit rühren. Aber Jesus spricht komischerweise irgendwie von einem anderen Joch. Sein Joch ist sanft und leicht. Also nochmal, was bedeutet das? Ein Joch ist da zum Arbeiten. Jesus will mit dir zusammen arbeiten. Jesus will mit dir zusammen Ernte einbringen. Er will auch mit dir zusammen säen. Es geht also darum, wenn du unter das Joch kommst, wirst du automatisch nach sein. Mal schauen, ob ich das da hier... Ja, vielleicht mache ich es besser so. Du wirst automatisch ihm nach sein. Das ist jetzt eine Herausforderung. Aber ich denke, vielleicht funktioniert es ja. Du wirst ihm automatisch nach sein. Aber ich glaube auch, es geht darum, zu arbeiten, ihm zu folgen, sein Reich zu bauen. Und das Spannende an diesem Bild ist, dass du dich einer guten Herrschaft unterordnen darfst. Einem leichten Joch. Weil das Geniale an diesem Bild ist, dass Jesus selbst dein Jochpartner sein will. Jesus selbst mit dir unterwegs sein will. Und wer ist Jesus? Er ist liebevoll, barmherzig, allmächtig, weise. Wenn ich das Leben von Jesus studiere, bin ich begeistert. Und stell dir mal vor, Jesus ist andauernd mit dir an deiner Seite, zu jeder Zeit. Auch in der Freizeit, nicht nur am Sonntagmorgen. In deinen Herausforderungen und Schwierigkeiten ist er mit dir. Ist er nahe an dir. Jesus als Jochpartner ist das Beste, das du haben kannst in deinem Leben. Weil er mächtig ist. Weil er sanftmütig ist, steht auch in diesem Vers. Und weil er dir mithilft, deine Lasten zu tragen. Als der Stärkere, als der Meister im Gespann. Und das ist das Joch, das andere Joch, das leicht ist. Weil er mit dir ist, weil er hilft zu tragen, weil er der starke Gott an deiner Seite ist. Ja, schon noch schwer. Wer will es mal halten? Jetzt muss ich da vielleicht diesen Stuhl zur Hilfe nehmen, damit ihr es besser seht. So. Kann ich es ein bisschen ablegen? Ein wunderbares Joch. Tutti hat alles. Keine Werbung. Und das Folgen ist somit ein Bild, um das Joch zu tragen. Nehmt mein Joch auf und lernt von mir. Was bedeutet es, das Joch von Jesus aufzunehmen? Es bedeutet freiwillig, diese Einladung anzunehmen. Ihm nachzusein, sich ihm zu unterordnen, mit ihm durchs Leben zu gehen, mit ihm unterwegs zu sein, mit ihm in einer Beziehung zu leben. Mit ihm das ganze Leben zu teilen, alles, deine Freizeit, deine Arbeit, jede Stunde, ihm zu folgen. Ihm zu erlauben, als Stärkerer dich zu führen, zu leiten, deine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und einfach ihm nachzufolgen. Jeden Tag, jede Minute. Immer mehr zu werden, wie er ist, immer mehr nach seinen Maßstäben, nach seinem Charakter zu leben. Und das Gute ist, ich sage oftmals, mit den Personen oder mit der Person, mit welcher du am meisten Zeit verbringst, du wirst wie diese Person. Und wenn wir in diesem Gespann mit Jesus unterwegs sind, werden wir automatisch ihm immer ähnlicher. Und das ist auch der Auftrag. Wir sollen Jesus ähnlich werden. Römer 8, 29. Aber wir sollen auch ein Lernender sein von Jesus. Und ihm immer fragen, ja, wo geht's hin? Was willst du tun? Was steht heute an diesem Tag? Und das ist eine Herausforderung. Hier, das Nachsein, ihm nahe sein, ist die Einladung. Aber ihm zu folgen, ist die Herausforderung. Und beides gehört zu einer Jesus-Nachfolge dazu. Herausfordernd finde ich auch den Vers aus 1. Johannes 2,6. Dort steht, wer von sich sagt, dass er zu ihm gehört, der soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Aber Halleluja hilft mir Jesus. Halleluja ist Jesus immer mit mir. Jeden Tag. Lernt von ihm, lernt von mir, wird gesagt in diesem Vers, Matthäus 11,28. Ja, was heißt es denn, von ihm zu lernen? Oder was bedeutet denn folgen? Was sollen wir denn folgen? Ich denke, ihr habt vieles darüber gehört. Viele Predigten gehen darum, hey, wie wir leben sollen. Wir können in der Bibel lesen und beobachten, wie Jesus gelebt hat. Das bedeutet es folgen. Einen Jesus-ähnlichen Lebensstil zu leben. Die Dinge, die in der Bibel stehen, ernst zu nehmen und danach zu leben. Das wichtigste Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen Geboten ist alles gesagt, dass das Gesetz und die Propheten wurden. Aber da kommt so viel. 1. Petrus Vers 3, 8 bis 9, finde ich, beschreibt so einen Lifestyle von Jesus sehr deutlich. Dort steht zusammengefasst, seid voller Mitgefühl, nehmt Anteil am Leben des anderen und liebt einander. Geht barmherzig miteinander um und seid nicht überheblich. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, sondern tut Gutes. Bittet Gott um seinen Segen für den anderen, damit ihr gesegnet werdet. Achtet auf das, was ihr sagt. So viele Sachen stehen dort. Die Bibel ist voll von eigentlich Geboten. Jetzt könnte man fragen, ja, gelten denn die Gebote noch? Ja, alle Gebote in der Bibel gelten noch. Zum Glück gibt es Gebote, die Jesus für uns schon erledigt hat. Das sind die Zeremonialgebote. Opfern, Bestimmungen, Satzungen, das, was ein Joch war für Juden. Die hat Jesus für dich und mich erfüllt. Und die anderen Gebote gelten immer noch für dich und mich. Aber das Gute ist, dass Jesus uns hilft, sie zu erfüllen, weil er mitträgt, weil er mit uns ist, weil er uns Kraft gibt durch seinen Geist und wir somit immer ihm ähnlicher werden können. Aber das schaffen wir nicht alleine, das schaffen wir nur, wenn wir unter diesem Joch mit Jesus sind. Zudem, neben dem Wort Gottes, spricht der Heilige Geist zu uns. Er hilft uns sogar, die Bibel zu verstehen. Er offenbart uns Gottes Gedanken, wie es in 1. Korinther 2,10 steht. Uns hat Gott durch seinen Geist seine Geheimnisse enthüllt. Denn der Geist Gottes weiß alles. Er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. Also, der Geist Gottes kennt Gottes tiefste Gedanken. So wie jeder Mensch nur gerade alleine weiß, was in ihm vorgeht, so weiß auch nur der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Und jetzt kommt das Beste. Wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Weil der Geist Gottes neben uns, mit uns ist und andauernd zu uns spricht. Stell dir mal vor, Jesus ist dein Jochpartner. Der Geist Gottes ist mit dir. Der Geist wird beschrieben als Jesus Stellvertreter. Dein Beistand, dein Helfer, dein Ratgeber. Und Jesus ist andauernd neben dir als Jochpartner einfach unsichtbar. Hey, und er kann zu dir sprechen. Und wenn er da hier spricht, muss er nicht schreien, sondern kann er ganz leise mir etwas sagen. Vielleicht, hey, was soll ich heute Nachmittag tun? Oder wo ist Gott jetzt am Werk? Oder wen soll ich ermutigen? Wen soll ich besuchen? Hey, manchmal fragen mich Menschen, wieso spricht Gott nicht so laut? Die Frage ist eher, sind wir genug nahe, dass wir seine Stimme hören? Und wenn hier jemand spricht, muss er nicht schreien, dann kann er ruhig sprechen. Feine Impulse geben. Und das ist das Bild vom Joch. Von dem Unterwegssein mit Jesus. Auch dort möchte ich noch sagen, Ich habe gesagt, durch die Bibel, durch den Geist, aber auch durch die Gemeinschaft. Wir brauchen einander, Freunde. Wir müssen einander auch helfen, Jesus nachzufolgen, einander ermutigen. Ich bin begeistert, oder viele hier in Frutigen waren begeistert vom X-Alps. Wer war da im Frutig-Resort mal? Ja, etliche. Ja, ich habe noch mehr gesehen. Nein, ich war auch dort. Wisst ihr, erfolgreiche Sportler haben einen Trainer. Kriegl Maurer hätte keine Chance, dieses X-Alps zu gewinnen, ohne ein ganzes Team von Menschen. Und wisst ihr was? Ich sehe viel zu viele Christen, die alleine unterwegs sind und das Gefühl haben, ich kann es einfach alleine. Ich brauche keinen Trainer, ich brauche keine Begleitung. Ich kann das, ich mache das schon seit 20 Jahren. Ich brauche das nicht. Du brauchst einen Trainer, du brauchst Gemeinschaft, du brauchst einen Hauskreis, Menschen, die dich ermutigen und sagen, hey, diese Route könntest du nehmen. Das ist so zu verstehen, diese Karte musst du so lesen, dann kommst du ans Ziel. Du kannst nicht als Christ alleine leben. Wir brauchen einander. Sei, begleite andere, aber lass dich auch begleiten in deinem Unterwegssein mit Gott. Sonst wirst du scheitern. Alleine schaffst du es nicht. Auch wenn Jesus und der Geist Gottes und das Wort Gottes zu dir spricht, alleine wirst du es nicht schaffen. Deshalb, so gut bist du heute Morgen hier. Und ich möchte dich ermutigen, besuche eine kleinere Gruppe noch, eine Kleingruppe, eine Family oder wie ihr das nennt, eine Zelle und sei mit Menschen unterwegs. Ja, wir kommen langsam zum Schluss. Wenn nicht diese beiden Teile Realität werden, glaube ich, wird unser Leben immer irgendwie hinken. Und ich sage dir, ein Joch zu tragen, irgendwie ohne einen Jochpartner, ist noch viel anstrengender. Aber es gehört beides dazu. Das Nahsein, das Nahe an seinem Herzsein, im Nachsehen, aber auch das Folgen, sonst wird es hinken. Wenn du nur nach bist, dann geht es oftmals einfach plötzlich nur noch um deine eigenen Bedürfnisse. Herr, gib mir, Herr, füll mich, ich brauche dich, ja, du. Aber dann geht es oftmals eben um diese Lebensoptimierung. Hauptsache mir geht es gut. Aber das Reich Gottes funktioniert anders. Du wirst gesegnet, um einen Segen zu empfangen. Zu sein. Und das gehört zusammen. Und wenn du nur hier bist, bist du irgendwie ein Konsument und das ist nicht Reich Gottes. Hankerum, wenn du nur folgst, du sollst das und das und das und dies und Täter des Wortes und Lernenden und all das, was ich heute gesagt, dann ist es eine Religiosität. Das führt auch nicht in ein erfülltes Leben. Dort gehört beides dazu. Vielleicht gibt es Seasons, da bist du mehr hier. Vielleicht gibt es Seasons, hey, da hast du Power, da kannst du einfach gehorsam, mutig für Jesus gehen. Ja, was heißt es praktisch, ein Erntearbeiter zu sein? Säen und Ernten gehört zusammen. Es wäre absolut schade, wenn wir nur eines machen würden. Und liebe Freunde vom Frutigland, ich glaube, wir haben, und danke vielmal, wir haben in letzter Zeit, die letzten 10 Jahre viel gesät. Indem, dass ihr angefangen habt, Zeit mit Menschen zu verbringen, die Jesus nicht kennen. Indem, dass ihr da seid für eure Nachbarn. Indem, dass ihr mit offenen Augen durchs Leben geht. Indem, dass ihr im Hintergrund viel gebetet habt für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Indem, dass ihr euch um Menschen kümmert. Danke viel, viel mal für das, was ihr macht. Da ist viel passiert in den letzten Jahren. Auch viele sind ausgebrochen ein bisschen aus dieser frommen Bubble von Sonntagmorgen und haben Beziehungen zu Menschen und das Anliegen, das Beste, das du bekommen hast von Jesus, diese Einladung, diese Ruhe, diesen Frieden an andere weiterzugeben. Und Freunde, ich glaube und ich spreche das aus über diesem Tal, jetzt ist Zeit der Ernte. Jetzt haben wir gesät und säen und ernten gehört zusammen. Und wir wollen ernten. Und ernten heißt eigentlich Menschen einladen, diesen Jesus kennenzulernen. Menschen einladen zu dieser Ruhe, zu diesem Frieden, den Jesus verspricht, in eine Nachfolge einzuladen unter dem Joch, das sanft und leicht ist. Und ich habe mir überlegt, wie ich das persönlich versuche zu leben. Was macht ein Erntearbeiter? Ich habe ein paar E's aufgeschrieben. Ein Erntearbeiter entdeckt sein Umfeld. Hey, frag jetzt kurz, an welchen zwei Personen ist Jesus in deinem Leben am Werk? Wo in deinem Umfeld ist jetzt an Personen am Werk? Etliche, glaube ich, haben jetzt Impulse gehört von Namen. Ihr dürft die Namen danach hier auf diesen Zettel schreiben und in diese Vase hineinlegen. Das sind Menschen, die sind reif. Also das Erste beginnt immer dort zu entdecken, unser Umfeld. Welche Person legt uns der Heilige Geist aufs Herz? Das Zweite ist, hey, fang doch einfach an zu erzählen. Erzählen meine ich jetzt nicht, dass du überall hingehen sollst und 10 Minuten das Evangelium erklären oder 7 Minuten deine persönliche Geschichte. Nein, wie wäre es, wenn wir anfangen mit Bekennen? Wie wäre es, wenn du aus der Kirche gehst und deine Nachbarn siehst oder am Montag bei der Znini-Pause gefragt wirst, hey, was hast du am Wochenende gemacht? Sag doch einfach, am Sonntag war ich im Gottesdienst und Jesus gibt mir Ruhe. Das können wir alle. Und du wirst plötzlich merken, wie da Menschen interessiert sein werden. Aber wir dürfen auch unseren Mund aufmachen, mit einfachen kleinen Schritten. Der dritte Punkt ist zu erleben. Hey, in unserem Alltag erleben wir so oft, dass Menschen kommen und dir aus dem Nichts erzählen von ihren Herausforderungen und Schwierigkeiten und Krankheiten. Wie wäre es, wenn wir dort uns 30 Sekunden nehmen würden und sagen, hey, das tut mir echt leid. Weißt du was, ich glaube an einen Gott, der eingreifen kann und Situationen verändern. Darf ich kurz für dich beten? Und ihr werdet erstaunt sein, wie viele Menschen sagen, ja, warum nicht? Dann kannst du 30 Sekunden beten. Jesus, du siehst diese Situation, diese Person, greif du jetzt ein. Amen. Dann kannst du noch fragen, und wie war das für dich? Und die Person wird unterschiedliches antworten. Ich mache viele solche Erlebnisse. Vor einiger Zeit war es genau so. Eine Person hier im Umfeld, in diesem Quartier, hat mir ich frage so, wie geht es dir? Schlecht, ich habe Krebs. Oh, das tut mir echt leid. Das tut mir echt leid. Aber meine Hoffnung ist, ich glaube, dass Gott dich irgendwie durchtragen kann durch diesen Prozess oder dass Gott sogar eingreifen kann und dich heilen kann. Darf ich kurz für dich und diese schwierige Situation beten? Die Person hat gesagt, ja, ich habe für sie gebetet, 20 Sekunden, habe gefragt, und wie war es für dich? Und er sagte, jetzt habe ich eine Frage. Vor ein paar Wochen hatte ich einen Zusammenbruch. Ich war kurz weg, sah ein weißes, helles Licht und eine Stimme, die sagt, du bist noch nicht bereit. Kann ich mal mit dir darüber sprechen? Dann haben wir abgemacht zum Kaffee trinken. Und jetzt möchte ich die Person weiter einladen zum Nachtessen. Das werde ich nächste Woche tun. Und so gibt es so viele Möglichkeiten in einem kurzen Gebet für Menschen ein Erntearbeiter zu sein. Und lasst uns mutig sein. Und der nächste Schritt ist immer das Einladen. Einladen, einen Schritt auf Jesus zu machen. Was wäre, wenn wir alle nächste Woche eine Person fragen würden in unserem Umfeld, hey, möchtest du Jesus besser kennenlernen? Ich glaube, wir wären alle erstaunt, wie viele sagen, ja, warum nicht? Lasst uns mutig sein. Lasst uns mutig sein, Menschen einzuladen, diesen Jesus besser kennenzulernen. Mutig Schritte zu gehen. Es braucht oftmals Mut, aber ich glaube, hey, das ist ein Erntearbeiter und du darfst wissen, Jesus ist mit dir. Mutig Fragen stellen. Möchtest du mal mit mir zusammen in der Bibel etwas über Jesus entdecken? Du kannst natürlich auch sagen, hey, möchtest du mal mit mir zusammen anschauen, wie Jesus aus Wasser Wein machte? Ich hatte so eine spannende Geschichte. Das ist einfach krass, ich erzähle sie ganz kurz, die würde 10 Minuten gehen. Da waren 4 junge Menschen auf dem Spielplatz und ich sah einfach, hey, Gott ist am Werk. Und ich sollte eigentlich an einem anderen Ort sein, an Riebrück, und ich wusste, hey, Gott will dort etwas tun. Ich ging hin und dann war das Gespräch plötzlich eher so, es ging um Pfingsten, es war Pfingsten und sie sagten, die Jungen, hey, gestern waren wir wieder voll drauf und total abgestürzt, und dann sagte ich irgendwann, hey, gestern war ich auch voll drauf, einfach voll anders, voll Liebe, Freude, Frieden, und sie so, was hast du gemacht? Ja, das ist etwas Göttliches. Nein, hast du Drogen genommen? Nein, sicher keine Drogen. Viel besser als Drogen. Es ist sogar etwas Biblisches. Und dann haben sie gesagt, ja, spannend. Es hat begonnen zu regnen und wir gingen in meine Wohnung. Und schon dort kamen Fragen von ihnen, hey, was ist der Sinn von Leben? Und wir haben dann die Story von Pfingsten angeschaut, als alle betrunken waren. Das hatten sie lustig gefunden. Und dann habe ich für sie gebetet. Und dort sagte, ich habe für diese vier Personen einzeln gebetet und alle haben so stark Gott erlebt. Ich habe ein paar prophetische Worte weitergegeben, aber oft viele Sachen waren auch einfach, hey, ich habe das in den Personen gesehen. Und es war so krass. Eine Person sagte, hey, ich frage mich seit dem Sinn, oder wir haben dann auch über den Sinn vom Leben gesprochen. Und dann sagte eine Person, weißt du, warum ich mich seit über 10 Jahren nach dem Sinn vom Leben frage? Spannend war, er hatte auch so ein NATO-Erlebnis. Er war auch, hatte eine Operation, war kurz weg und sah auch, komisch, ein ähnliches Bild. Er sah auch ein helles Licht und er sagt, er spürte physisch eine Hand auf seinem Rücken, eine Wärme, die durch seinen Körper gab und auch eine Stimme, du bist noch nicht bereit. Und dann sagte ich, hey, okay, ich weiß, was das war, darf ich für dich beten? Ich habe für ihn gebetet, 30 Sekunden. Er brach in Tränen aus und sagte, hey, ich habe wieder diese Hand gespürt, ich habe wieder eine Wärme gespürt. Kann ich diesen Jesus besser kennenlernen, fragte er. Und dann sagte er, damals sagt er, dieser Moment war der schönste Moment in seinem Leben. Und so war es wieder so ein Moment, wo er Gottes Gegenwart erlebte. Dann habe ich weitergefahren, habe gesagt, ja, wer will das sonst? Ich war dann schon ein bisschen on fire, gemerkt, ja, jetzt ist Jesus da wirklich am Wirken. Habe dann weitergebetet für die nächste Person. Vielleicht waren es 1 Minute und ich fragte wieder, wie war's? Hast du etwas erlebt? Und sie sagte, es war komisch. Komisch. Was war komisch? Wie kannst du all das wissen, was du gebetet hast? Das ist total übernatürlich. Und dann habe ich wieder die Bibel aufgeschlagen und ihnen erklärt anhand von Johannes 4, die Frau am Brunnen, was es heißt, Worte der Erkenntnis oder Prophetie ist. Und habe gefragt, möchte das jemand anders auch noch erleben? Und habe weitergefahren und alle haben gesagt, hey, das ist einfach crazy. Diesen Gott gibst, wie können wir ihn besser kennenlernen? Sie kamen am gleichen Abend an unsere Konferenz an Riebrück und waren total ermutigt. Der Junge mit dem NATO-Erlebnis hat am Schluss gesagt, nach 4 Stunden oder 5 Stunden war das, wir haben da bei mir noch zu Nacht gegessen, und dann sagt er, ich weiß jetzt, was der Sinn vom Leben ist. Der Sinn vom Leben ist, Gott zu kennen, Beziehung zu haben zu ihm und das, was wir von ihm empfangen, weiterzugeben. Hey und Freunde, ich träume, dass wir sehen, wie das noch mehr passiert. Diese Geschichte, das ist alles im Umkreis von 100 Metern hier in Frutigen passiert. Gott ist am Wirken, die Ernte ist reich und groß. Amen. Die Band darf nach vorne kommen. Ich möchte dich einfach ermutigen, noch ein Aspekt zum Folgen. Ich möchte dich ermutigen, einfach aktiv zu sein in deinem Glaubensleben, auch im Zusammenhang, wenn du Zeit mit Gott verbringst. In der Schule lernen die Lehrer unseren Kindern, wir behalten 10% von dem, was wir lesen, 20% von dem, was wir hören, 30% von dem, was wir sehen, 50% von dem, was wir hören und sehen, 70% von dem, worüber wir selber sprechen, 90% von dem, was wir selber ausprobieren und ausführen. Hey, und deshalb werdet aktiv, auch in der Predigt, lest in der Bibel nach, macht euch Notizen, ihr werdet so viel mehr aufnehmen und anzufangen, ihm zu folgen, auch wenn ihr zu Hause seid. Hey, werdet aktiv, und das Beste wäre doch, wenn ihr jedes Mal nach der Predigt an unserem Mittagstisch darüber reden, oh, was haben wir heute Morgen gelernt? Was hast du heute Morgen gelernt? Und was möchtest du umsetzen? Und wenn du das nächste Woche tust, wirst du von 10% oder ja, wir sind jetzt heute vor allem hier beim Hören, vielleicht ein bisschen sehen, wirst du plötzlich auf 90% sein. Nicht um zu sagen, dass du dann ein guter Christ bist, sondern dass durch dein Leben Gott verherrlicht wird. Und so wollen wir, die Band kann anfangen zu spielen, wollen wir jetzt einfach das praktizieren und Gott fragen, hey, was hat Gott gesprochen und wie setze ich das konkret um?